Swedenborg veröffentlichte jetzt keine weltlichen Schriften mehr, ausgenommen ein kleines Dichtwerk in Prosa über die Verehrung und Liebe Gottes, eine allegorische Beschreibung der Schöpfung der Erde und der ersten Menschen, von welchem Fletcher sagt:
Die Kühnheit dieser Auffassung der Schöpfung hält gleichen Schritt mit der logischen Genauigkeit ihrer Durchführung und der poetischen Schönheit der Darstellung.
In den Jahren 1743 bis 1745, während er fleißig an seinem unvollendet gebliebenen Werke Das Tierreich arbeitete, hatte er eigentümliche innere Lebenserfahrungen, geistige Versuchungen und Prüfungen durchzumachen und hatte merkwürdige Träume und Gesichte. Es war in der Tat ein Übergangszustand, wie vielleicht kein Mensch vor ihm oder seitdem ihn zu bestehen hatte. Mit seiner gewohnten außerordentlichen Schreibliebe und Freude an der Selbstzergliederung notierte er alle diese sonderbaren Vorkommnisse in ein Traumbuch, welches unbekannt und verborgen blieb bis zum Jahre 1859. Hätte Swedenborg im Jahr 1743 diese Welt verlassen, so würde sein Name in den Annalen der Geschichte glänzen als einer der weisesten und fruchtbarsten Denker jener Zeit, Männern wie Aristoteles, Plato, Newton, Kepler und Herschel ebenbürtig. Ja, wie einige sagen, überlegen, obgleich die Verbreitung seiner Schriften, weil sie in der lateinischen Sprache erschienen, sehr beschränkt war. Und bei diesem allem steht er vor uns in der Einfachheit und Reinheit eines tätigen christlichen Lebens. In seinem häuslichen Leben, in seinen Schul- und Studienjahren und auf seinen Reisen, als Kind, Jüngling und Mann, finden wir bei ihm echte religiöse Grundsätze: Liebe zu Eltern und Geschwistern, Eifer für das Wohl seines Vaterlandes und eine fleckenlose Moral ausgeprägt. In keinem seiner Werke findet sich ein gemeiner, niedriger oder unschicklicher Ausdruck, wiewohl er in einer Zeit schrieb, in welcher Unkeuschheit und Unglauben nicht nur gewöhnliche, sondern in der feinen Welt zur Mode gewordene Laster waren. Sein Stil war im Allgemeinen nicht fantasiereich oder geschmackvoll. Seine Sprache ist steif und trocken, weitschweifig, aber ruhig und tief wie ein Bergsee. Er war spekulativ, blieb aber niemals bei Theorien stehen. Das Geheimnis und der Verlauf der Schöpfung, das Verbindungsband zwischen dem Natürlichen, Menschlichen und Göttlichen, die Natur der Seele und der Sitz in und Verkehr mit dem Körper, waren einige der Probleme, die zu erläutern er sich vornahm, wobei er sich den drei Grazien Erfahrung, Vernunft und Geometrie zu Führern wählte. Sein Versuch, die Schöpfung den Grundsätzen der Geometrie gemäß zu erklären und zu finden, dass die Elektrizität das Leben ist, misslang ihm. Er vertiefte sich in die Metaphysik und verlor sich fast darin. Dann arbeitete er im Präpariersaal und studierte Anatomie, um vielleicht im Körper des Menschen, dem Inbegriff der Natur, die Seele und die Beschaffenheit ihres Lebens zu finden. Wiederum getäuscht, legt er ohne Bedenken die Arbeit von 12 Jahren beiseite und geht daran, seine Methode zu verbessern und seine Forschungen zu erweitern. Und nun bekommt er allmählich Anzeichen und Lichtblicke von dem, wonach er schon so lange suchte, und vertraut sich zuversichtlich diesen neuen Flutwellen der Weiterentwicklung an. Und nach vielem Hin- und Herstoßen und unsagbaren Ängsten landet er endlich an den Ufern einer neuen Welt, welche er sofort zu erforschen und zu beschreiben anfängt, mit derselben Genauigkeit und demselben Fleiß, den er viele Jahre vorher anwandte, als er wissenschaftliche Entdeckungen und Erfindungen zum Besten seines Vaterlandes nach Hause berichtete. Swedenborg wurde nicht plötzlich und mit einem Male ein Seher. Das hätte eine Geistesstörung sein können, wovon sich aber nicht die geringste Spur zeigt. Er musste bedeutende Vorbereitungen durchmachen. Wilkinson bespricht sehr eingehend jenes eigentümliche innere Atmen Swedenborgs, von dem bereits die Rede gewesen, sowie andere den werdenden Seher bekundende Zeichen, welche schon von früher Jugend an auftauchten. Es besteht, sagt Wilkinson, eine nahe Entsprechung zwischen der Tätigkeit der Lungen und derjenigen des Gehirns.
Das Denken fällt mit dem Atmen zusammen und entspricht ihm. Wenn jemand ausgedehnte Gedanken hegt, holt er tief Atem. Wenn er rasch denkt, folgen seine Atemzüge kurz aufeinander. Wenn ein Zornessturm das Gemüt bewegt, wird der Atem ungestüm. Wenn die Seele sich innig und ruhig fühlt, ist das Atmen ebenso.
Das alles ist ohne weiteres klar. Wilkinson stellt dann die zahlreichen Angaben Swedenborgs über diesen wichtigen Punkt zusammen, woraus wir entnehmen, dass zuerst in der Kindheit, wenn er betete, sein Atmen zuweilen unmerklich war. Später war dies dann und wann bei seinen Studien. Besonders aber, als er an seinen tieferen Werken arbeitete, der Fall. Er sagte, sein Atmen sei ein stilles gewesen und habe, wenn er in recht inneres Nachdenken versunken war, für eine Weile ganz aufgehört. Später,
als ihm der Himmel geöffnet wurde und er mit Geistern redete, atmete er oft eine ganze Stunde lang gar nicht.
Das Gleiche fand bei ihm statt vor dem Einschlafen. Und so ganz und gar entsprach sein Atmen seinem Denken, dass er sich oft völlig von seinem Körperlichen zurückziehen konnte. Folgende Notiz aus Swedenborgs geistigem Tagebuch, in welcher er von sich in der dritten Person spricht, mag mit Nutzen obigem angehängt werden.
Viele Jahre bevor sein geistiges Gesicht geöffnet wurde und er befähigt wurde, mit Geistern zu reden, hatte er nicht nur Träume, wodurch er über geschriebene Dinge Mitteilungen erhielt, sondern es traten auch, während er schrieb, Zustandswechsel ein und ein eigentümliches, außerordentliches Licht erschien in seinen Schriften. Später hatte er viele Gesichter bei verschlossenen Augen, wobei das Licht auf wunderbare Weise gegeben wurde und Geister ihn beeinflussten, so fühlbar, als wären sie mit seinen körperlichen Sinnen in Berührung getreten. Er hatte auch Versuchungen von bösen Geistern, die ihm furchtbare Schrecken einflößten. Er sah flammende Lichter, hörte frühmorgens Stimmen und vieles Ähnliche ereignete sich.
Flammen verschiedener Größe und verschiedener Farben wurden häufig von ihm gesehen, als er ein gewisses Werk, das Tierreich, schrieb. Und diese betrachtete er als Bestätigung der Wahrheit dessen, was er schrieb. In jenem Werk ist mehrere Male die Rede von gehörten Warnungen und Befehlen zu schreiben, sowie auch von der Darstellung eines goldenen Schlüssels, welcher die Pforte zu geistigen Dingen öffnen sollte, und von Dingen, die ihm vorhergesagt wurden. Diese merkwürdigen Erfahrungen machte er durch, während er sein Tierreich schrieb und veröffentlichte. Und der Leser steht hier vor dem außerordentlichen Fall, dass ein Mensch von streng logischer und mathematischer Ausbildung ruhig beschäftigt ist mit der Herausgabe eines gewichtigen wissenschaftlichen Werkes, nach London reist, um es drucken zu lassen, Probebogen korrigiert, überhaupt in allem wie ein anderer großer Mann sich beträgt. Trotzdem er zu gleicher Zeit in einem Tagebuch verschiedene Träume, Visionen, Versuchungen und Prüfungen aufzeichnet, welche einige Kritiker, jedenfalls von der Sorte, die blättern und drauf losurteilen, als Beweise von Sinnestäuschungen angeführt haben. Wir wollen einen Augenblick bei diesem Traumbuch verweilen. Man wusste nichts davon bis zum Tode eines gewissen Professor Scheringsson im Jahr 1849, wo es von dessen Erben zum Verkauf angeboten. Von Herrn Klemming, dem Bibliothekar der Königlichen Bibliothek in Stockholm, gekauft und im Jahr 1859 veröffentlicht wurde. Der Inhalt ist zum Teil äußerst privater Natur und das Ganze beweist wohl, dass es nie für andere Augen als die des Schreibers bestimmt war. Da dieses der Fall ist, so fordert, wenn es überhaupt kritisiert wird, schon die gewöhnliche Billigkeit, dass dieses mit Nachsicht oder doch wenigstens ehrlich geschehe. Wir finden aber leider, dass einige von Swedenborgs Schmähern sich mit einer Gier an dieses Buch gehängt haben, die keineswegs ein vorurteilsfreies Urteil oder eine leidenschaftslose Rezension erwarten lässt. Sie vergessen, dass wenn Sie Ihre Versuchungen, Prüfungen und Träume ebenso aufgezeichnet hätten, das Urteil Ihrer Kritiker auch schwerlich ein gefälliges sein dürfte. Man könnte irgendjemand wegen seiner Träume ebenso leicht hängen als für einen Narren erklären, besonders wenn er beim Erwachen noch dazu vollständig seiner Sinne mächtig wäre. Der Raum erlaubt uns nicht, hier vollständig zu zitieren. Wir wollen aber doch eine Probe geben von einem der merkwürdigsten Gesichte, das Swedenborg am Ostermontag 1744 hatte. Am vorhergehenden Tage war er zum Heiligen Abendmahl gegangen und befand sich in einem Zustand innerlichster religiöser Glückseligkeit. Auf dieses folgte eine schwere Versuchung, die jedoch durch Gebet und das Wort Gottes bald beseitigt war. Ein Zustand der Entzückung folgte wieder darauf und er schreibt:
Kurz, ich war im Himmel und hörte Worte, die keine Zunge aussprechen kann.
Dieses Wonnegefühl dauerte jene ganze Nacht hindurch und den nächsten Tag bis zur folgenden Nacht. Dann wurde er sehr erschreckt durch einen großen Lärm und zitterte vom Haupt bis zu den Füßen und wurde, wie er sagt, zuletzt ausgestreckt auf den Boden hingeworfen, blieb aber immer bei vollem Bewusstsein. Die Notiz fährt dann fort:
Ich redete, wie wenn ich wach wäre, fühlte aber, dass folgende Worte in meinen Mund gelegt wurden: Du allmächtiger Jesus Christus, der du in deiner großen Barmherzigkeit zu einem so großen Sünder kommen willst, mach mich deiner Gnade würdig. Ich hielt meine Hände gefaltet im Gebet, und dann kam eine Hand hervor und presste fest die meinige. Ich fuhr fort im Gebet mit den Worten: Du hast versprochen, gegen alle Sünder barmherzig zu sein. Du kannst nichts anders als dein Wort halten. In diesem Augenblick saß ich in seinem Schoße und sah ihn von Angesicht zu Angesicht. Sein Gesicht war unbeschreiblich, voll Heiterkeit, und er lächelte so freundlich, dass ich glaube, gerade so sah er aus, als er auf Erden lebte.
Swedenborg geht dann daran, diese Vision zu zergliedern und den Eindruck und die Wirklichkeit derselben zu prüfen, und er sagt:
Ich fand, dass ich diese ganze Nacht vom Heiligen Geist gereinigt, beruhigt und beschützt und auf diese Weise soweit vorbereitet worden war.
Und er schloss, das Gesicht sei ein wirkliches gewesen. Wir möchten weder als für noch gegen Swedenborg eingenommen erscheinen. Der Zweck dieses Abrisses ist mehr der zu beschreiben als zu besprechen, mehr der zu berichten als seine Ansprüche und Anschauungen zu verteidigen. Wir fühlen uns aber doch verpflichtet, hier zu sagen, dass es weit mehr Leichtgläubigkeit erfordert, anzunehmen, dieser begabte Mann sei zur Zeit in Wahnsinn verfallen gewesen, als das Gegenteil zu glauben. Paxton Hood, der die Annahme einer Sinnentäuschung oder eines Betrugs aufs Genaueste prüft, bemerkt sehr richtig, dass, was Swedenborg auch gewesen sein möge, er doch niemals in Widerspruch mit sich selbst geraten sei. Und nur wenn wir sein Traumbuch als Ganzes betrachten, kommen wir zu einer Erkenntnis von Swedenborgs wirklicher Stellung. Er befand sich zu der Zeit sichtlich in einem Übergangszustand, ähnlich dem, durch welchen jeder Christ zu gehen hat, der das Reich Gottes ererben will. Man kann sich eines tiefen Mitgefühls für diesen guten Mann nicht erwehren, wenn man ihn in diesen schweren, eigentümlichen Kämpfen gegen seine Unvollkommenheiten erblickt. Swedenborgs Erfahrung ist von der anderer Menschen nur dem Grad nach unterschieden, sowie darin, dass er sie niederschrieb, während andere dies nicht tun. Der Bericht ist so genau und ins Einzelne gehend, so ehrlich und offen abgefasst, dass er mehr einer Abrechnung mit dem eigenen Gewissen als etwas anderem gleicht. Wäre Swedenborg in diesem Prüfungszustand und Übergang verblieben, dann wäre es möglich gewesen, die Beschuldigung des Irrsinns aufrechtzuhalten. Die Tatsache aber, dass er rasch über diese Zustände wegkam und seine ganze ursprüngliche geistige Kraft und seinen Scharfsinn wieder erlangte, spricht ganz unwiderleglich zu seinen Gunsten. Nur ein oberflächliches Urteil könnte anders lauten.